Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 108, Trauer und Erinnerungen im Netz.
Heute wird es, wie würde man umgangssprachlich sagen, etwas deeper. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Trauer und Erinnerungen im Netz. Wie funktioniert das eigentlich? Ist das was anderes? Also die meisten unserer Zuhörer waren bestimmt schon mal in ihrem Leben auf einer Beerdigung und kennen so das klassische, in Anführungsstrichen, analoge. Aber wir wollen uns mit dem digitalen Raum und dort Tod und Trauer, wie findet das dort statt, beschäftigen. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Britta Preuße. Britta Preuße ist systemische Trauerbegleiterin und Coach und Designerin aus, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Grevenbroich. Hallo Britta.
Hallo Christian, hallo Markus. Ja, nicht ganz. Die Grevenbrocher hätten jetzt spitze Ohren gekriegt, aber da ich nicht gebürtig hierher komme, ist das auch mit dem Grevenbroich in Ordnung.
Schön, dass du dabei bist heute Abend. Und Grevenbroich, da denkt man doch an das berühmte Grevenbrocher Tageblatt. Und Horst Schlemmer, hat der dich denn schon mal interviewt?
Nee, noch nicht. Aber müsste ich mal gucken, ob der noch hier rumläuft. Aber dadurch ist Grevenbroich natürlich berühmt geworden.
Aber die Zeitung gibt es wirklich oder ist das eine Erfindung?
Nein, das ist schon eine Erfindung, aber hier gibt es natürlich auch eine Zeitung, aber alles die heißt klar. Anders.
Sehr schön, also sind wir hier exklusiv dabei, noch vor Horst Schlemmer.
Genau. Ja. Wir starten mit Gästen immer mit einem Schnellcheck und du musst einfach die eine oder die andere Antwort, die zutreffend für dich ist, als Antwort uns geben.
Genau, fangen wir an mit der ersten Frage. Android oder iOS?
iOS.
Windows oder macOS?
macOS.
Hawaii oder Thunfisch?
Hawaii.
Kaffee oder Mate?
Kaffee.
Design oder Code?
Design.
Reichweite oder Interaktion?
Interaktion.
Blue Sky oder Threads?
Keine Ahnung.
Nichts von beiden.
Ja, Auto genau. Oder ÖPNV?
Auto.
Spiegelreflexkamera oder Smartphone?
Beides, kontextbezogen.
Anzug oder Hoodie?
Anzug.
Mail oder Messenger?
Oh, beides.
Okay. Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
Na, ersteres natürlich.
Eule oder Lerche?
Das hat was mit dem Frühaufstehen zu tun,
genau.
Ne? Die Eule ist die Frühaufsteherin, oder? Die Nachteule.
Eule ist,
ne?
Ist die Nachteule, genau, die lange aufbleibt und produktiv ist, genau.
Ja, ja, ich bleibe nicht mehr ganz so lange auf, aber ich bin definitiv keine Frühaufsteherin.
Okay. Tablet oder Laptop?
Laptop.
Und Radio oder Podcast?
Podcast.
Genau, und Logbuch Digitalien gibt es auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de und wir sind natürlich jetzt gerade im Radio. Ja, vielen Dank, jetzt haben wir dich noch ein bisschen über das Thema hinaus kennengelernt und wir haben gelesen, du bist, oder haben mit dir auch vorher gesprochen, du bist zertifizierte systemische Trauerbegleiterin. Was ist das denn und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich habe für diesen schönen Titel eine Ausbildung gemacht. Dazu gekommen bin ich, weil vor 6 Jahren mein Mann gestorben ist. Mhm. Und dann ging es für mich auch, das war kurz vor Corona, also er ist im November 2019 gestorben. Und dann war es beruflich bei mir schon, liefen schon so ein paar Dinge, waren so ein bisschen zurückgestellt, weil ich ihn auf den letzten Wegen noch begleitet habe. und haben dann aber leider ein Ende gefunden, kurz vor Corona, meine beruflichen Aktivitäten, sodass ich dann erstmal auch in dieser Stillstandzeit auch beruflich erstmal sehr stillstand. Und da habe ich mir überlegt, wie geht's mit meinem Leben weiter? Und ich hatte so das Bedürfnis, meine Trauer irgendwie mitnehmen zu wollen. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Die habe ich, glaube ich, wann war das, im Oktober 2023 abgeschlossen. Dann habe ich noch eine systemische Coaching-Ausbildung hinterher gemacht und jetzt versuche ich aber auch wieder meine Designerbrille aufzubewahren und die Themen, die ich in meinem Leben und in meinem Berufsleben habe, miteinander zu kombinieren.
Also das ist keine klassische Berufsausbildung in dem Sinne, sondern das macht man bei irgendwelchen zertifizierten Schulungshäusern oder wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also es gibt, einen Bundesverband Trauer und über den kann man sich eben zertifizieren lassen. Das ist immer ganz wichtig, wenn man im professionellen Bereich als Trauerbegleiterin arbeiten möchte. Ich habe zum Beispiel bis letztes Jahr Oktober habe ich 2 Jahre in Hamburg gelebt und habe da bei einer Beratungsstelle für Sterben, Tod und Trauer gearbeitet. Und da war es ganz wichtig, dass ich zertifiziert bin. Das heißt, ich bin dann auch wäre dann in der Lage, dass ich zum Beispiel auch irgendwann als Ausbilderin arbeiten könnte. Mhm. Genau.
Genau. Du hast ja ein breites Angebot als Trauerbegleiterin. An wen richtest du dich? Sind das eher Privatpersonen? Sind das andere Organisationen? An wen richtest du dich da so an erster Linie?
Also im Bereich Trauer richte ich mich eher an Unternehmen und Organisationen, das nennt sich bei uns immer Trauer am Arbeitsplatz, dass ich also, wenn es zu Todesfällen in Unternehmen kommt, dass ich da beraten und begleiten kann. Ich mache aber auch Einzeltrauerbegleitung, aber das eher so nebenbei. Mein Hauptaugenmerk liegt aber darauf, dass ich gar nicht mal so mit dem Trauerthema an sich in die Unternehmen gehen will, sondern dass ich hier als Designpartnerin fungiere und das Thema anfange, was mir als Designerin gut liegt, und dann das Thema Enden mitbringe. Also das heißt, wenn ich in Unternehmen Dinge, Prozesse, Projekte oder auch Innovationen beende, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich einen guten Abschied habe, damit ich auf einem Fundament auch wieder was Neues aufbauen kann. Und da schaue ich gerade eigentlich stärker drauf. Also es gibt den Begriff der Exnovation zum Beispiel. Das hat ja auch was mit Verlust zu tun. Also wenn wir Dinge angehen, die neu sind und toll sind, und die Menschen gehen dann auch mit, dann sind sie begeistert bei der Sache. Wenn so ein Projekt dann aber zu Ende geht oder zu Ende gehen muss, dann ist es nicht immer so einfach für die Menschen, die daran beteiligt sind. Das kennt man ja sicherlich aus dem klassischen Change Management, und da möchte ich also genauer hingucken, dass eben das Abschiedskompetenz oder Verlustkompetenz verstärkt und vermehrt auch in die Arbeitswelt kommt.
Mhm. Gibt es jeder, der schon mal mit Tod vielleicht etwas zu tun hat, kennt den klassischen Bestatter, der jemanden von zu Hause abholt und in irgendeiner Art und Weise, ich kenne es so aus dem dörflichen Kontext, ja auch ein Stück weit begleitet. Wo würdest du so den Unterschied sehen zwischen dem, was an Begleitung, so will ich es vielleicht mal formulieren, ein Bestatter tut, und also in seiner Aktivität, und wo beginnt dann praktisch deine Arbeit? Also gibt es da fließende Übergänge oder ist es was völlig anderes? Wie steht das in dem Kontext zueinander?
Also wenn es so ist, dass der Bestatter derjenige ist, der als erstes vor Ort ist und den ersten Kontakt mit den Angehörigen hat, dann ist das für einen Bestatter meistens so, dass die natürlich erstmal den Prozess der Trauerfeier und der Bestattung, Beerdigung begleiten, und teilweise bieten Bestattungsunternehmen auch die Nachsorge in der Trauerbegleitung an. Ganz oft kooperieren sie aber mit Trauerbegleitenden wie mir zum Beispiel und übergeben sozusagen dann die Kunden an die Trauerbegleitenden, wenn die denn eben auch das wünschen. Es ist aber auch nicht so, dass Trauernde direkt nachdem die Beerdigung stattgefunden hat oder jemand gestorben ist, Trauerbegleitung in Anspruch nehmen, weil sie ja auch in dieser Zeit ganz viele Dinge zu erledigen haben. Also ganz viele Formulare, behördliche Sachen, da muss ja ganz viel geregelt werden. Und dann kommt man meistens noch gar nicht wirklich dazu zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Also diese Trauer, mit der man sich dann intensiver auseinandersetzt, die folgt ein bisschen später, sodass manche Menschen auch vielleicht erst nach ein paar Monaten einen Trauerbegleiter aufsuchen.
Trauern wir heutzutage eigentlich anders als früher, weil wir zum Beispiel, und das ist jetzt so der Brückenschlag zu unserem Thema, vielleicht einen schwarzen Hintergrund in unserem Status Foto machen oder was man ja im Social Media ganz häufig sieht, eine Taube oder ähnliches. Also hat diese schnelle Kommunikationskompetenz, die wir mit unseren Endgeräten und Co. haben, auch etwas verändert mit, wie wir eigentlich trauern, beziehungsweise wie vielleicht auch ein viel größerer Kreis an dieser Trauer Teilhabe finden kann durchs Netz in der Form?
Das ist natürlich immer sehr individuell und ich habe immer so das Gefühl, wir trauern so, wie wir leben. Also wenn ich sehr digital vernetzt bin und auch viel über mich preisgebe und dann auch meine Trauer teile, bekomme ich sicherlich auch einiges zurück an Feedback. Wenn ich aber generell nicht so viel über mich zum Beispiel Persönliches erzähle, dann findet Trauer auch weniger in diesen digitalen Räumen statt. Bei mir war es so, dass ich, weil ich die meisten Freunde und Bekannten damals bei Facebook hatte, habe ich das bei Facebook kundgetan, habe sehr viel Zuspruch bekommen und habe das dann über eine ganze Weile fortgeführt, dass ich da also über meinen Trauerzustand gesprochen habe und das Andenken von meinem Mann auch hochgehalten habe. Und da haben sich doch viele Menschen beteiligt, weil wir auch einen großen Freundes- und Bekanntenkreis hatten.
Aber hat sich auch die, also ich könnte mir vorstellen, die Geschwindigkeit der Information, ein Mensch ist gestorben in deinem näheren Umfeld, die hat sich ja auch durch Digitaltechnologie massiv verschnellert. Früher musste man erst die nächste Tageszeitung aufschlagen und hinten bei den, vielleicht oder zwei, drei Tage später, bei den Todesanzeigen nachgucken, so wie es vielleicht unsere Omas und Opas das noch machen. Und hier ist es ja nur ein Klick entfernt, wo ich je nachdem eine Riesenreichweite darüber informieren kann, dass ein näherer Angehöriger oder irgendetwas verstorben ist. Das muss ja was mit den Menschen machen. Also diese Möglichkeit des Raus, ich sag's mal so, Rausposaunens und auf der anderen Seite ist so meine Vorstellung, du erreichst im beiläufig ja auch Leute, die vielleicht nicht so dir ganz nahe stehen, die das aber irgendwie dann doch wahrnehmen, weil sie dich noch im Kontakt haben und dann den Status sehen oder. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, genau das ist mir passiert. Also wir haben im kleinen Freundeskreis Abschied genommen von meinem Mann. Wir waren also dabei, als er gestorben ist. Das war mitten in der Woche nachts. Und also gegen 23 Uhr, es ist ja noch nicht nachts in dem Sinne. Das heißt, die Leute waren schon noch auch aktiv bei Social Media. Und einer unserer Freunde hat also, ich sag mal, eine Minute später nach Carstens letztem Atemzug direkt über WhatsApp oder was weiß ich, Freunde von uns informiert. Und einer von denen hat es dann direkt bei Facebook reingestellt mit einem Foto. Das heißt, es waren irgendwie 3 Minuten nach seinem letzten Atemzug, da stand es schon bei Facebook. Und das fand ich also sehr übergriffig. Da habe ich mich auch hinterher beschwert. Denn also im Grunde, wenn man so will, der Körper ist noch warm und steht schon überall drin. Und irgendjemand postet das. Und das wäre, wenn, dann vielleicht mein, sag ich mal, Recht gewesen, das zu tun oder als Erste zu tun. Also das war sehr übergriffig. Und es hat natürlich auch viele, nicht nur mich, viele andere eben auch geschockt.
Ja, und bei berühmten Persönlichkeiten ist es ja noch extremer, ne? Da gibt's ja auch oft irgendwelche Falschmeldungen. Gerade ist auch, wenn man bei Facebook guckt, gerade durch diese ganze KI-Entwicklung sehe ich ständig irgendwelche Posts, der und der ist gestorben. Da wird man irgendwie richtig von überschüttet. Und manchmal sind das dann auch Falschmeldungen, die dann ganz schnell Verbreitung finden.
Ja, aber ich finde auch in dem Kontext spannend, es ist so eine, also ich weiß nicht, wie man das rechtlich beurteilt, aber es ist so ein Verschwimmen von ethischen Grenzen. Mhm. Also eigentlich müsste es ja der Ehefrau obliegen, diese Nachricht zu übermitteln, aber ein anderer tut es. Also und weil er es technisch kann, also weil es im digitalen Raum machbar ist. Aber der digitale Raum regelt ja diese ethische Bewertungsgrundlage, ob das eigentlich jetzt, wie du auch sagst, Britta, ob das eigentlich jetzt ihm zusteht und ob das, wie soll ich sagen, Knigge, Etikette sind andere Begriffe für andere Sachen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Es fehlt halt in dem digitalen Raum noch.
Ja.
Genau, also genau. Die sozialen Medien sind da eine Sache. Ich war vergangene Woche tatsächlich in Wien auf dem bekannten Wiener Zentralfriedhof und da habe ich auch was entdeckt. Die haben so einen digitalen Friedhof, da können Angehörige so virtuelle Räume erstellen. Ich habe das persönlich noch nicht gesehen, aber ich habe mir das durchgelesen und da kann man dann virtuell Kerzen anzünden, dann Botschaften hinterlassen und die Angehörigen, die können das selber verwalten und einrichten, so wie die das haben wollen. Sowas ist dann vielleicht nochmal eher so ein geschützter Ansatz, ne? Nicht wie bei Facebook, wo das dann ganz schnell auch irgendwie aus dem Ruder laufen kann. Da ist so eine Plattform, die von dem Friedhof vielleicht direkt angeboten wird, vielleicht irgendwie die bessere Wahl.
Britta, es gibt so einen alten Spruch, den habe ich mal aus der Medienlandschaft aufgenommen. Da hat jemand mir gesagt, es wird Zeitungen immer geben, weil der Fischverkäufer und der Obsthändler muss ja irgendwo was drin einschlagen. Und deswegen gibt es die Zeitung noch und vor allen Dingen Todesanzeigen. Das ist etwas, was man irgendwie nicht ins Netz stellt. Und die Frage, die wir so ein Stück weit haben, ist, gibt es so etwas wie eine digitale Trauerkultur deiner Meinung nach? Und hat sich da irgendetwas verändert oder ist es eigentlich noch, sag ich mal, Zeitungsannonce first und klassische Karte und dann kommt irgendwie der digitale Raum? Oder hat sich da was verschoben in den letzten Jahren?
Ich denke schon, dass sich da was verschoben hat. Also Traueranzeigen, Anzeigen schalten ist halt unheimlich teuer. Dann erscheint die einmal, das macht man noch irgendwie so. Aber da gibt es natürlich auch mittlerweile die Form, das digital zu machen. Zum einen haben die Zeitungen, die großen Zeitungen selbst, haben ihre Trauerportale, wo man eben auch entscheiden kann oder wo die Traueranzeige dann auch nochmal digital erscheint, die einmal in der Zeitung erschienen ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens sogar durch Zufall gesehen, dass die Anzeige, die wir damals für Carsten geschaltet haben, immer noch digital auf dieser Plattform zu sehen ist. So nach dem Motto, Sie sind der Besitzer dieser Anzeige, melden Sie sich bei uns und schließen ein Abo ab. Ansonsten, ja, gibt es natürlich so Gedenkportale, das kann über den Bestatter sein, wo man, wie ihr eben schon gesagt habt, über den Friedhof digitale Kerzen anzünden kann. Es gibt so Memorial-Seiten, die eben so geschützte Bereiche darstellen, wo kondoliert werden kann. Das gibt es. Zugleich habe ich das Gefühl, dass das aber auch nicht wirklich dauerhaft genutzt wird. Also wir hatten letztens so eine Diskussion, es gibt so ein Startup, die haben gerade überlegt, wir machen das digital, also die Traueranzeige, die sonst in der Zeitung ist, die gibt es jetzt digital, die gibt es jetzt auf einer App und dann können sich die Leute da eben eintragen. Das ist ja praktisch auch etwas Analoges ins Digitale holen. Aber da haben wir auch überlegt, das nutzen Menschen vielleicht um zu kondolieren, aber dann war es das meistens auch. Also was ich bis jetzt von diesen digitalen Trauerräumen kenne, ist, dass es wirklich nur ganz kurzfristig einen Nutzen hat.
Hm. Aber kommen durch diese digitalen Möglichkeiten vielleicht auch mehr Leute zu den Trauerfeiern? Wie ist da deine Erfahrung? Werden dann mehr Leute darauf aufmerksam?
Das weiß ich nicht, aber was seit Corona natürlich ganz massiv passiert ist, dass Trauerfeiern eben auch digital stattfinden im Sinne von, es wird ein Stream geben zusätzlich, weil eben Menschen sind ja auch mittlerweile um den ganzen Globus verteilt und nicht alle können dann zur Beerdigung kommen und durch die Möglichkeit, die Beerdigung zu oder die Trauer- oder Lebensfeier zu streamen, kann man eben auch teilhaben. Das ist eine Variante und das andere sind eben auch generell dritte Orte, also digitale Orte, wo ich mich einschalten kann, entweder über so eine VR-Brille oder eben auch über den Browser, die gebaut worden sind, wo man Erinnerungen teilen kann, wo man mit Menschen zusammenkommt zu bestimmten Anlässen.
Mhm. Kondoliert man eigentlich im digitalen Raum anders? Also ich erlebe so mein Beileid, mein herzliches Beileid, das sind so diese klassischen Sätze. Ich weiß gar nicht, ob es ein Kondolations-Emoji gibt oder ähnliches, was man dafür verwendet. Also wie macht man das? Also oder wie macht man es richtig oder wie kann man es auch auf jeden Fall falsch machen?
Ja, also falsch machen kann man immer viel natürlich, aber als Emoji ist mir das schwarze Herz direkt eingefallen. Also viele haben nutzen oder ich nutze auch, wenn es um Trauer geht, das schwarze Herz oder das rote Herz und das schwarze, aber ich glaube, es gibt keine Emojis, die das wirklich ausdrücken. Das Schöne im digitalen Raum ist, glaube ich, also wenn ich jetzt mal an Social Media denke, wenn da andere schon kondoliert haben, dann kann ich mich anschließen. Ich glaube, die Hürde, da Worte zu finden, ist sicherlich niedrigschwelliger, als wenn ich der trauernden Person direkt gegenüberstehe und schlucken muss und mir ich nicht weiß, was ich sagen soll, weil mir diese Emotionen eben auch entgegenkommen. Das habe ich natürlich nicht, wenn ich jetzt irgendwo auf einen Post antworte, der mich vielleicht auch traurig macht, weil ich ihn gelesen habe. Aber da bin ich natürlich in einer relativ neutralen Verfassung, muss mich nicht mit den Emotionen des Trauernden auseinandersetzen und kann schauen, was schreiben die anderen oder kann einfach ein Herzchen drücken. Also ich glaube, das ist da ziemlich niederschwellig und auch in so einer Art Gemeinschaft, weil man sehen kann, was die anderen schreiben. Mhm. Das ist wesentlich einfacher, als wenn ich wirklich vor jemandem stehe,
ja, und mir die Worte fehlen. Und Stichwort Social Media, oft haben ja eben auch die Verstorbenen Social Media Profile. Wie geht man denn dann damit um? Hast du da vielleicht Tipps für die Hörerinnen und Hörer?
Ja, wenn man sich vorstellt, also ich denke, es wird gar nicht mehr lange dauern, dann gibt es bei Facebook und Co. mehr Verstorbenen Profile als von lebenden Menschen. Die werden ja nicht immer alle abgeschaltet. Das bringt mich zu dem Stichwort digitale Vorsorge. Es gibt da schöne Möglichkeiten, sich auch schon mit seinem digitalen Nachlass zu beschäftigen. Das ist eben genau das, was wir hinterlassen an digitalen Spuren. Also das fängt an, dass ich zum Beispiel eine Passwort-App nutze, wo meine ganzen Passwörter hinterlegt sind mit einem Masterpasswort. Das habe ich ausgedruckt und zu meinen Vorsorgeuntersuchungen gelegt. Das heißt, wenn mir was passiert, dann können meine Hinterbliebenen eben auch direkt schauen, welche Konten habe ich, wo müssen sie was kündigen, wo können sie sich einloggen. Und es gibt da eben auch Hilfestellungen für das Thema digitaler Nachlass, wo ich ganz gezielt bestimmen kann auch, was soll damit passieren, wenn ich eben sterbe. Also wer bekommt meine Daten und was darf derjenige damit machen? Und ich glaube, das ist neben der normalen Vorsorge, über die man sich Gedanken machen darf, auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den man nicht vergessen darf in unserer heutigen Zeit.
Sollten die Angehörigen oder die Hinterbliebenen denn, also gibt es da so Tipps, weil ich sag mal, wenn das Facebook-Profil noch aktiv bleiben soll, dann jährt sich der Geburtstag, vielleicht haben Leute es noch nicht mitbekommen, gratulieren, obwohl man verstorben ist. Sollen Angehörige über die Social Media dann nach einer Zeit halt, weiß ich, auch kundtun, dass derjenige nicht mehr aktiv hier auf diesem Portal zu finden ist? Also was gibt es da so an? Ich komme schon wieder mit dem Begriff Knigge um die Ecke. Also gibt es da irgendwie etwas, was man Angehörigen raten kann im digitalen Kontext, wenn sie den Zugriff auf die Konten haben, wie sie dort interagieren sollen?
Ich habe das erlebt bei Freunden von mir. Da ist auch jemand recht jung verstorben und dieses Social-Media-Profil wird genutzt, damit eben jährlich da nochmal kondoliert werden kann. Also damit man einfach nochmal dran denkt an denjenigen. Und da ist es schon so und auch was ich bis jetzt so beobachtet habe, dass die Menschen dann schon einmal in eine Nachricht in das Profil geben und sagen, hier ist die Schwester, der Bruder, wer auch immer Hinterbliebener ist. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt, so und so ist verstorben. Wir werden dieses Profil hier noch, weiß ich nicht, eine Weile offen lassen, damit ihr schreiben könnt oder vielleicht auch jedes Jahr nochmal, dass wir hier nochmal zusammenkommen, aber wir werden ansonsten das nicht weiter hier interagieren und so weiter. da ist ja auch die Frage, wer hat worauf Lust, und dass man das in einem Schreiben einmal kundtut, das dann vielleicht da steht, sich auch das Profil anschaut, was soll da stehen bleiben noch von der verstorbenen Person, was lösche ich vielleicht. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wer war die verstorbene Person, und wie ist die Interaktion mit Fans, Freunden, wie auch immer. Aber ich denke, das ist auch nochmal so nach persönlichem Geschmack, wie man das gerne handeln möchte. Oder man löscht es eben. Mhm.
Genau, bei Facebook weiß ich, da kann man in den Einstellungen auch jemand hinterlegen, der auch bei Facebook angemeldet ist, der dann Zugriff auf das Profil bekommt im Todesfall. Ist denn dieser digitale Nachlass überhaupt geregelt, vielleicht auch gesetzlich geregelt?
Boah, da fragst du mich jetzt zu viel. Also ich habe mich noch nicht so eingehend mit dem digitalen Nachlass beschäftigt. Ich kann einen guten Namen nennen, das ist der Lorenz Wiedmeier. Den kann man einmal googeln zu diesem Thema digitales Erbe. Der hat sich damit auseinandergesetzt und der hat auch eine Checkliste. Vielleicht können wir das auch in den Podcast als Anhang nehmen, dass ich euch den Link zur Verfügung stelle, weil da haben wir die Sicherheit, dass der sich damit intensiv beschäftigt hat. Also genau, da kann ich euch nicht so viele weitere Infos zu geben.
Aber auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Denkanstoß, dass man sich mal überlegt, was will man vielleicht im Netz noch nach seinem Tod irgendwie sehen und was nicht, dass man sich da eben rechtzeitig drum kümmert. Das Thema Trauer und Trauer im digitalen Raum insbesondere ist heute das Thema hier bei Logbuch Digitalien, und weiterhin bei uns zu Gast ist Britta Preuße, zugeschaltet aus Grevenbroich, habe ich mir richtig gemerkt, oder Britta?
Ja,
genau.
Richtig.
Das Thema KI, das ist ja in aller Munde. Inwieweit beeinflusst denn KI das Thema Trauer?
Ja, KI beeinflusst das Thema Trauer auf eine ganz neue Art und Weise, denn wir haben ja eben noch über digitale Möglichkeiten der Abschiednahme gesprochen, dass wir irgendwo eine Kerze anzünden digital oder dass wir uns in etwas eintragen oder kondolieren können. Und was mit KI passiert, ist, dass wir plötzlich Antworten zurückbekommen. Das heißt, das führt so weit, dass es eben auch Möglichkeiten des digitalen Fortlebens gibt durch einen Avatar oder einen Griefbot. Das ist praktisch der Chatbot des Todes, des Verstorbenen, dass ich also mit dem Verstorbenen weiter in Kontakt bleibe und der eben auch als eigenständige Person agiert und die Simulation mit mir spricht.
Wie stelle ich mir das praktisch vor? Also haue ich da meine ganze Urlaubsfotodatei, Videos rein, um die KI zu trainieren, um dann den Nachbau oder zu haben, also aus welchen Trainingsdaten, also natürlich wird es öffentliche Daten geben, wie überall im Netz zu finden sind, aber hab ich selber die Möglichkeit, sag ich mal, das noch anzufüttern, oder machen die Leute das auch?
Also wir unterscheiden ja einmal, ob wir einen regelbasierten Bot haben oder ob wir mit einer generativen KI etwas machen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit einem regelbasierten Bot etwas zu produzieren, das Erinnerungen bewahren kann. Weil hier geht es ja darum, dass das alles einem starren Drehbuch folgt, dass es keinen eigenen Output erzeugt und dass wir Erinnerungen so strukturieren und mit Keywords versehen können, dass ich fragen kann, was hat mein verstorbener Opa für Geschichten hinterlassen, und dann kann mir dieser Chatbot oder Griefbot entsprechend das wiedergeben, was mein Opa zu Lebzeiten noch aufgenommen hat oder hinterlassen hat. Bei der generativen KI ist es ja so, dass wenn ich mir da ein Chatbot, ein Griefbot baue, zum Beispiel habe ich das gemacht über ein GPT, bei ChatGPT, dort habe ich einfach jetzt mal probiert, wie weit geht das, was kann ich tun, habe ich den kompletten WhatsApp-Verlauf, also Ich bin den vorher durchgegangen, was sensibel ist, habe ich rausgelöscht, aber den Rest habe ich eingepflegt, genauso wie Erinnerungsgeschichten von Freunden, die ich mal für ein Erinnerungsbuch zusammengesammelt hatte. Und dann habe ich mit dem Chatbot geguckt, was, also ich habe gesagt, dass er so sprechen soll, als wenn es Carsten wäre, sodass ich mich im Grunde mit Carsten unterhalten konnte. Das war aber auch so KI-typisch von den Antworten her und wahrscheinlich auch so wenig Material, dass ganz klar zu sehen ist, das ist jetzt nicht Carsten, mit dem ich rede. So, aber desto mehr Material ich habe oder wenn ich vielleicht zu Lebzeiten schon sage, ich möchte etwas von mir hinterlassen, ich möchte, dass ich hinterher im Netz als kompletter digitaler Zwilling da umher geistere, dann kann ich natürlich schon alles Mögliche einpflegen und vielleicht auch ein 3D-Rendering von mir erstellen, sodass ich dann als komplette Person da ja repräsentiert werde. Das ist aber etwas, ja, das wird vielleicht im Moment in Asien oder im Silicon Valley gemacht. Das findet hier in Deutschland eigentlich so noch nicht wirklich statt, wenngleich diese Digital Afterlife-Industrie ein wachsender Markt ist. Aber da muss man eben unterscheiden. Mit KI ist einiges möglich, aber das, was digital möglich ist, simuliert nicht gleich schon eine komplette Person.
Genau, wäre auf jeden Fall ein Anwendungsfall für diese Mixed Reality Brillen, ne? Da hätte man dann irgendwie was Sinnvolles mitzumachen. Und gerade was so Stimmen auch angeht, die können ja von KI wirklich schon ganz toll imitiert werden. Aber ich habe eben drüber nachgedacht, siehst du da auch eine Gefahr drin, wenn man so etwas nutzt? Weil ich könnte mir vorstellen, dann wird es ganz schwierig irgendwie abzuschalten von so einem Todesfall, wenn man immer die Möglichkeit hat, quasi virtuell mit dem Verstorbenen noch in Kontakt zu treten. Das macht doch auch irgendwie was mit der Psyche, oder?
Absolut. Also es kann sein, dass so ein Einsatz, wenn er zeitlich begrenzt ist, vielleicht sinnvoll sein kann, weil man etwas, was man zu Lebzeiten nicht ausgesprochen hat, vielleicht im Nachgang noch aussprechen kann. Aber grundsätzlich ist das psychologisch schon sehr schwierig. Es gibt eine emotionale Abhängigkeit. Es führt dazu, dass ich Trauer vermeide. Es führt zu Isolation. Es führt auch zu einem Second Loss. Das ist der zweite Verlust, wenn eben solche Modelle dann abgeschaltet werden oder werden müssen. Vielleicht kann ich mir das Abo-Modell nicht mehr leisten oder die Firma, die das anbietet, geht insolvent. Also, dass ein zweiter Verlust dann vielleicht noch tragischer sein kann, weil dann gar nichts mehr da ist. Natürlich inhaltlich, weil eine KI halluziniert, die kann meine Erinnerungen total verzerren. Ich kann plötzlich an Dinge glauben, dass sie passiert sind, weil ich das Gefühl habe, die KI hat so, mir das so plausibel erzählt. Das muss doch so stattgefunden haben, dass sich da eben einfach auch Realität und Fiktion total verschwimmen, also die Grenzen verschwimmen. Und natürlich ethisch, Datenschutz, Würde. Wir sprechen hier von einer Plattformmacht und haben natürlich auch die kommerzielle Ausnutzung, die Gefahr. Also Trost ist ein reales Geschäftsmodell. Wir sind dabei, unsere sensiblen Daten auf Plattformen zu bewegen. Und man weiß auch nicht, läuft da irgendwo Schleichwerbung nebendran? Mit der Vulnerabilität der Trauernden wird vielleicht gespielt. Und dann haben wir auch das Problem dieser Endlosslogik. Also wenn ich mit ChatGPT spreche, dann fragt er ja am Ende immer wieder, kann ich das noch für dich tun? Was hältst du hiervon? Was möchtest du da? Das heißt, wir finden ja gar kein Ende mehr. Und in einer normalen Trauerbegleitung, dann wäre entweder die Stunde zu Ende oder würdest merken, jetzt geht nichts mehr, jetzt ist auch gut. Ein Chatbot fragt weiter und fragt weiter und fragt weiter. Und das ist natürlich, sind die Systeme darauf trainiert, uns da in der Nutzungsdauer festzuhalten.
Ja, und auch das Thema Datenschutz ist auch so ein Punkt, ne? Will der Verstorbene überhaupt, dass man so einen Avatar mit diesen ganzen Infos füttert oder hätte der was dagegen gehabt? Manchmal hat man ja vielleicht gar nicht die Gelegenheit gehabt zu fragen, ne? Das ist auch so ein Ding.
Genau. Richtig.
Wenn wir so das zusammenfassen, so vielleicht unter diesem Sammelbegriff einer möglichen digitalen Auferstehung, was ist das, was die Leute halt konservieren möchten? Ich höre so ein bisschen raus, es geht um die Stimme, um bestimmte Sätze, um wie Dialoge geführt worden sind. Also es ist eher so die auditive Komponente, die zur Erinnerungskultur gehört, oder ist es audiovisuell? Wie würdest du das sehen? Also jetzt mal weit gesponnen, wenn es die Möglichkeit gäbe, ähnlich wie bei Star Trek damals, ein Hologramm, jemanden zu teleportieren und ein Avatar aufstehen zu lassen, ist es dann tatsächlich die teleportierte, holographierte Verdinglichung des alten Gegenübers? Oder was wird es vielleicht sein?
Ja, ich glaube, dass es eher sowas ist wie, wir haben früher über WhatsApp geschrieben und das möchte ich gerne weiterführen. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher sowas wie das Chatten ist, dass ich da die Verbindung halte. Also ich glaube, so einen Avatar zu bauen, und das kostet sicherlich auch ein bisschen mehr Geld. Wenn ich aber mir einen Chatbot baue mit den Daten und dem Material, was ich habe, dann kann ich ja selber aktiv werden und kann mir meinen Chat mit meinem Mann, den ich ja auch hier gebaut habe, da könnte ich ja weiter mit ihm sprechen. Und je nachdem, was er antwortet, hat man dann schon das Gefühl, so, ach, das hätte ich jetzt einfach auch, oder das hat gut getan, das zu lesen oder das jetzt zu hören. Das mit der Stimme ist übrigens gar nicht so einfach. Ich habe also wenig Stimmmaterial von meinem Mann, habe mir alles Mögliche zusammengesucht und habe versucht, in einem Programm das nachzubilden, und das hat nicht funktioniert. Also da kommt die Stimme nicht annähernd an seine Originalstimme heran. Also auch da, es ist immer alles nur so gut wie das, was ich auch reingebe.
Bei Christian und mir würde das vielleicht besser klappen. 108 Folgen Logbuch Digitalien.
Mit Sicherheit, ja.
Dann ist es nur vielleicht ein bisschen einseitig. Ja, Britta, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Wo können die Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren?
Also gerne unter Britta Preuße bei Instagram, da bin ich eigentlich aktiv, oder bei LinkedIn, Britta Preuße. Ansonsten meine Website ist noch in Arbeit, die funktioniert noch nicht auf allen Kanälen, ist aber unter Reframe zu finden. Das buchstabiert sich REFARAYM und macht sicherlich Sinn, wenn ihr das in diese Shownotes packt, weil man sich das sonst nicht merken kann.
Werden wir machen. Ja, vielen Dank, Britta, dann schon mal an dieser Stelle für deinen Besuch und das Gespräch, deinen virtuellen Besuch. Wir wollen natürlich unsere Hörerinnen und Hörer nach Hause schicken oder in den Abend schicken mit zwei kurzen App-Tipps. Ich habe nämlich gar keine App dabei, aber Christian hat eine und Britta, du vielleicht.
Ja, Britta, leg los.
Also ich habe drüber nachgedacht, ich habe ja eine App, ich war am Wochenende auf der Messe, die heißt Leben und Tod, in Bremen hat die stattgefunden, und da finden sich mittlerweile auch Anbieter und junge Startups ein. Da gibt es eine App, die heißt Asham, A-S-H-A-M geschrieben. Die launcht sich jetzt, und da geht es um die Vorsorge. Das ist praktisch die, wie nennen Sie das hier, die Abschiedsmappe. Genau, unter Abschiedsmappe zu finden. Da kann ich mir also Gedanken machen, wie möchte ich beerdigt werden, wie soll meine Trauerfeier aussehen. Genau.
Vielen Dank. Christian.
Ich würde jetzt Radio-like sagen. Treue Zuhörer, die uns länger verfolgen, wissen ja, dass ich 2026 mich mit dem Thema digitale Souveränität auseinandersetze und alternativen Produkten. Und ich habe eine Videokonferenzlösung, Open Source basiert, gefunden, eine Schweizer Lösung, die auch sehr, sehr sorgfältig mit euren Daten umgeht. Die heißt K-Meet, also K wie der Buchstabe. Und MEET, da steht die Infomerc hinter. Die haben auch K-Drive und K-Authenticator und andere, die sogenannte K-Suite. Und das ist ein alternativer Anbieter für Videokonferenzen, die praktisch nicht wie Zoom oder Teams und Co. irgendeinem großen Cloud-Act unterliegen und die Möglichkeiten haben, auf eure Daten zuzugreifen, sondern es ist wesentlich sicherer und könnt ihr ausprobieren. Gibt es als native App für Android und für iOS, aber es funktioniert auch problemlos aus dem Browser heraus.
Sehr gut, dann haben wir auch mal wieder was Open-Source-mäßiges vorgestellt. Vielen Dank, Britta Preuße, nochmal, dass du heute unser Gast warst. Und die nächste Ausgabe Logbuch Digitalien, die gibt es in genau 4 Wochen. Es ist der 12. Mai und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.